Meistergespräche, ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden über das Spielleiten, das schwarze Auge und Finten. Folge 60. Ein Meistergespräche Kummerkasten. Eure Fragen, unsere Antworten.
Hallo zusammen, ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge der Meistergespräche. Und es ist besonders gut, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute widmen wir uns euren Fragen aus der Community, denn heute sprechen wir im Rahmen des Kummerkasten über Fragen und Anliegen, die ihr eingeschickt habt. Da freue ich mich sehr darüber und auch, dass nicht nur meine einzelne geballte Weisheit euren Fragen standhalten muss, sondern an meiner Seite, wie immer, und ich freue mich, die liebe Josi. Hallo Josi.
Grüße.
Und Daniel. Hallo Daniel.
Hallo, Fix sei mit euch.
Ich bin Meister Danny von den Schwafelhelden, mich kennt ihr ja. Und die obligatorische Frage, wie immer, bevor wir ins Thema einsteigen, was war denn so euer Rollenspiel-Highlight der letzten Zeit?
Ich würde direkt mal das Zepter in die Hand nehmen. Ich hatte nämlich direkt zwei Highlights und ich habe vorher noch überlegt, weil die Frage kennen wir ja schon, entscheide ich mich jetzt für eins? Nee, mache ich nicht. Ich erzähle einfach beide, weil die für mich beide ganz, ganz toll sind. Das eine ist ein Spielleitungshighlight aus meiner Online-Runde vom Weihnachtswinter-Wunderland. Und zwar habe ich die wohl skurrilste und lustigste Kampfrunde geleitet, die ich in meiner ganzen Spielleitungslaufbahn je geleitet habe. Ich habe meine Bewohner des Nordpols, also die Helfer des Weihnachtsmannes, Weihnachtselfen und Wichtel, ein Einhorn und ein Korgi, antreten lassen gegen 6-Jährige. Ich habe sie auf einen Kindergeburtstag geschickt und habe eine Kampfszene mit Kindermobs quasi geleitet. Keine Sorge, bei mir auf dem Server gilt wie generell in meinen Spielen keine Gewalt an Kindern. Das heißt, die sind dann vielleicht mal in den Matsch gefallen und haben angefangen zu weinen. Und dadurch haben sie wieder psychischen Stress verursacht. Also es hat ultra viel Spaß gemacht. Vor allem, weil diese Kampfszene eröffnet wurde, dass eines der Kinder unser Plüscheinhorn entdeckt hat. Und einfach laut als Pinata gerufen hat. Und damit hat diese Kampfszene eröffnet. Das war fantastisch. Und das zweite Highlight war das komplette Gegenteil. Ich habe nämlich zwei Präsenzrunden an einem Tag gespielt. In einer neuen Cthulhu-Tischrunde. Und wir haben um 14 Uhr angefangen und irgendwann um kurz nach 1 nachts aufgehört. Nur mit so einer Pizzapause-Unterbrechung. Wahnsinn. Richtig, richtig toll, mal wieder so richtig in Cthulhu einzusteigen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Da bin ich Spielerin und wir haben jetzt auch beschlossen, nach dieser X-Stunden-Sitzung, wir wollen weiterspielen. Also auch ein schönes Highlight.
Cool. Ich kann nur von einem kleinen Highlight berichten. Bei mir hat sich jetzt wegen des Abiturstresses und der Abiturphase gerade nicht so wahnsinnig viel Zeit ergeben, um zu spielen. Aber ich habe mit der kleinen Gruppe meiner Tochter ein bisschen weiter DSA gespielt. Die sind ja alle 10 Jahre alt. Dann hatte ich so 4 10-Jährige am Tisch. Habe mit denen ein kleines bisschen DSA gespielt. So ein selbst erfundenes Abenteuer. Einfach, dass sie so ein bisschen reinkommen mit den Regeln und mit den Kämpfen und mit dem Zaubern. Und einfach mal ausprobieren, wie funktioniert so ein Rollenspiel überhaupt und was kann ich da so machen. Und ja, das war jetzt so mein kleines Highlight. Die haben auch gar nicht so lange gespielt, so ungefähr 3 Stunden. Dann waren andere Sachen irgendwie interessanter.
Aber 3 Stunden ist doch schon, ist schon lang.
Ja. Die haben schon gut durchgehalten. Also
junge Menschen, die ja dieses Jahr gar nicht leicht haben heute mit den ganzen Angeboten, finde ich das eine tolle Leistung. Meine Highlight, ich weiß gar nicht, ob es seit der letzten Aufnahme war, aber mir hat die letzte D&D-Tischrunde sehr gefallen, die ich leiten durfte, weil auch ein guter Freund von uns, der vorher in einer anderen Gruppe war, und die gibt es leider nicht mehr, hat die Runde. Es hat mitgemacht, schöne Grüße an dieser Stelle, und hat sich entschlossen, dann einzusteigen. Da freue ich mich sehr, sowohl auf menschlicher als auch auf spielerischer Ebene, weil seine Figur ist sehr interessant. Schöne Grüße an Brudi. Und ja, nein, D&D am Tisch ist einfach immer schön, aber vor allen Dingen einfach, ich bin ein großer Tischrunden-Fan und die Schwafelhelden, klar, wisst ihr ja, es sind immer super, aber so eine Tischrunde mit Menschen, die man lieb hat, und dann mit so Tee trinken und am Tisch und man sieht sich und hat die ganzen Props und Würfel, das ist schon sehr schön. Genau. Ja, sag mal, Josi, habe ich eben auch Korgi gehört als Armee im Weihnachtsmanns, oder habe ich mich verhört?
Nein, du hast richtig gehört. Ich habe eine Weihnachtselfe dabei, die gerne eine verzauberte Elfe spielen wollte. Und deshalb ist sie ein Corgi, aber sie fühlt sich so wohl in der Form des Hundes, dass sie sagt, sie möchte gar kein originaler Weihnachtself wieder werden. Sie bleibt also einfach ein sprechender Weihnachtscorgi. Ich finde, das ergibt total Sinn.
Wenn man als Elfer als Corgi gelesen werden möchte, finde ich das in Ordnung. Jeder, wie er möchte.
Das Schöne ist, die Spielerin besitzt wirklich einen Corgi und sie hat den sehr, sehr häufig beim Spielen. Wir spielen ja mit Videochat auf dem Schoß und es ist so schön, wenn dann plötzlich dieser Hund anfängt zu bellen oder so und wir das halt im Spiel mit einbinden können. Das ist ganz herrlich.
Gut, wir haben eine Rückmeldung noch zu dem Thema Katastrophen bekommen. Und zwar ist es nur ein Beispiel für eine Katastrophe und ich fand, das klang einfach nach einer richtig coolen Szene und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Geschickt hat es uns jemand auf Instagram, dessen Username ist schon interessant. Er heißt nämlich Säbelzahnfroschtiger.branko. Also egal, wer du bist da draußen, allein für diesen Namen ist schon mal sehr interessant. Also, es ist zwar nicht DSA, aber in meiner Welt hat ein Endgegner, in Klammern Ziegenmensch-Schamane, mal so heftig bei einer Feueranrufung gepatzt, dass ein riesiger Feuerwächter erschienen ist und ihn verschlang. Und dazu fällt mir ein, dass wir beim Thema Katastrophen überhaupt nicht auf Beschwören von Dämonen und so weiter bei DSA eingegangen sind. Denn das ist ja ein Riesenthema, wo es auch einen riesen Regelwust zu gibt, was passiert, wenn man das nicht schafft mit der Beschwörung und so weiter. Also ja, das ist dann auch mal angemerkt. Alle von euch, die sich für dieses Thema interessieren, lest euch doch mal in die Mysteria Arcana ein. Dort ist wirklich viel zum Thema fehlgeschlagene Beschwörungen zu finden. Auch für andere Systeme gut.
Klingt sehr spannend. Ich muss mir
Ja,
das merken.
ist ein bisschen viel Regelei, aber auf jeden Fall auch schön als Inspiration. So, wir haben Kummerkastenfragen für euch und ich möchte mal die erste in den Raum werfen. Es ist keine richtig formulierte Frage. Ich glaube, ich weiß aber, worauf der Mensch hinaus will, der uns das geschickt hat. Und es geht um Schaden durch Waffen. Und diese Person hatte das Problem, dass es ihn ständig nervte oder sie, ich weiß nicht, ob die User Mann oder Frau ist, es nervte ständig, dass die Spieler immer nur die beste Waffe gesucht haben, mit dem höchsten Schaden, egal was für eine Figur sie spielten. So, und ich höre raus, so, bitte korrigiert mich dann später draußen in der Community, wenn das nicht so ist, dass es da dem Spielleiter ein bisschen querschlägt, dieses Power Gaming, wie man es nennt, Hauptsache die fetteste Waffe. In DSA zum Beispiel wäre das die Ochsenherde mit 3W6 plus irgendwas. Auch obwohl das gar nicht zur Figur passt, weil das halt den krassesten Schaden macht. Warum sollte ich denn den Dolch führen? Es gibt doch was, das macht ein W mehr 6 Schaden. Wie seht ihr das? Ist das ein Problem? Ist das für euch ein Problem? Und wenn das für einen Spielleiter ein Problem ist, wie würdet ihr das lösen?
Mach ihnen das Leben schwer damit. Ich ganz ehrlich, ich muss da jetzt gerade an so ein bisschen auch an Cyberpunk denken, weil wir hatten da die Waffen auch alle so sehr, sehr stark. Ja, wie soll ich sagen? Also wir haben sie einfach schwer verfügbar gemacht. Natürlich konnten sie gerne schmökern im Regelwerk und nach den fettesten Waffen suchen, aber du hast sie dann halt entweder nicht herbekommen. Oder sie waren halt illegal, oder du durftest dich halt damit nicht erwischen lassen. Wenn du in eine Polizeikontrolle reingelaufen bist, dann war halt der Charakter im Knast. Ich denke, bei DSA wird es wahrscheinlich auch irgendwie so ähnlich sein. Natürlich kannst du vielleicht mit irgendwie so einem Riesen, kannst du dir einen riesen Zweihänder anschaffen, aber ich weiß nicht. Gibt's die erstens also wirklich überall? Sind Waffen überall so verfügbar, dass du die ohne Probleme herbekommst? Da bin ich jetzt gerade auch nicht so ganz drin in der Thematik, wo du welche Waffen überhaupt überall herbekommen kannst. Und dann ist ja das Nächste, wenn du halt mit solchen Waffen auffällst, willst du so sehr auffallen? Macht das nachher nicht irgendwie Probleme und so weiter und so fort? Ist das überhaupt handlich, das Ding überall mitzuschleppen? Vielleicht kommt ja eine Katastrophe, ein Tsunami und spült deine Waffe leider weg. Passiert am laufenden Band in DSA, habe ich mir sagen lassen. Da
Muss
müsste.
man, ja, da muss man
Ja.
natürlich, also das ist so mein erster Gedanke, je nach welchen Spieler du da sitzen hast, ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht so vor den Karren gepinkelt fühlt. Also wenn er sagt zum Beispiel, hey, ich möchte einen Rondra-Kram kaufen, okay, das ist eine Gewaltenwaffe, aber jetzt eine fette Zweihänder und du sagst, den gibt's hier nirgendwo. Aber ich finde auch egal, Red. Ja, aber es ist ausverkauft. So, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig ist. Wenn er merkt, okay, du willst das einfach stonewallen, so, du willst das nicht, das kann halt auch schwierig sein, meinst du nicht? Also.
Ja, da natürlich schon. Ich denke aber, dass halt diese Waffen ja dann trotzdem irgendwo wiederum Nachteile haben, weil dann könntest du ja tatsächlich auf den Waffenvergleichswert wieder auskramen. Ja, bist du, okay, mit dem Zweihänder kannst du vielleicht zuhauen, aber kannst du damit vielleicht auch abwehren, wenn irgendjemand mit dem Dolch auf dich zukommt. Oh, mein Gehirn spuckt gerade mehrere Ideen dazu aus. Ach ja, aber ich denke im Endeffekt, wenn sie es unbedingt wollen, lass halt.
Tja, gut.
Andererseits. Andererseits denke ich halt, also mich würde es stören als Spielleiter, ganz ehrlich, weil ich denke halt, jetzt ein Elf mit einem Zweihänder, merkwürdig. Fände ich komisch. Ich könnte es aber, abgesehen von den Sachen, die ich schon gesagt habe, jetzt keinen triftigen Grund danach nennen, zu sagen, nö, darfst du nicht. Also ist halt schwierig, aber ich denke, es werden sich halt aus dem Spiel heraus nachher einfach gewisse Nachteile bestimmt irgendwie ergeben, dass die vielleicht nachher selber auch irgendwie einsehen, so, ja, okay, kann vielleicht nicht überall zwei Zweihänder mitschleppen oder ein Zweihänder und dann noch die Waffe und noch dies und das und jenes und überhaupt und ja.
Mit Gewicht arbeiten wäre dann halt auch sowas, ne? Weil du hattest Waffenvergleich schon gesagt, das ist jetzt DSA, aber das wäre dann auch schon so ein Drawback, wie man so neudeutsch sagt, ne? Sondern wenn du sagst, das Ding wiegt halt total viel, dann kannst du nicht so viel tragen. Ja, Josi, was sagst du dazu? Waffen.
Also bei dem, was ihr gerade gesagt habt, rutschig, das merke ich gerade, ganz oft in die Spielerperspektive wieder. Weil gerade das Beispiel mit dem Rondrakkam damals, ich war 14, 15, ich habe eine Kriegerin gespielt und ich habe mich in diesen Rondrakkam verliebt. Nicht wegen der Werte, sondern weil ich dieses Schwert einfach schön fand. Wollte einfach diesen Rondrakkam führen und habe sehr, sehr viele Abenteuer darauf hingearbeitet. Und dann hat mein Vater, der Spielleiter war damals, in einem, ich glaube auch für die Schwafelhelden, bald anstehenden Abenteuer mir diesen Rondrakkam entwendet und ihn mir nicht wiedergegeben. Und das fand ich richtig, richtig übel. Und ich weiß nicht, ob es aus einem ähnlichen Grund war, wie jetzt der nach dem Motto, diese Waffe ist einfach zu krass oder so. Also für mich als, keine Ahnung, welche Stufe ich damals war. Ne? Aber für mich war es halt nicht aufgrund der Werte, sondern aufgrund dessen, was ich mit diesem Schwert verbunden habe, dass ich mir das hart erarbeitet habe und so weiter. Und auch aus Spielersicht, jetzt abgesehen von dem Rondrakkam, was bedeutet es denn für die Spieler? Ist es wirklich ein reiner Power-Gamer-Move? Ist es wirklich nur ein, ich will mir maximal viel Schaden machen? Oder ist es vielleicht auch ein, ich möchte mich stark fühlen, weil gerade in den ersten Stufen oder so sind Helden nun mal noch nicht so stark. Aber wenn ich dann jemanden habe, der Damage-Dealer der Runde ist, ein Krieger, ein Amazonen, ein Torvaler, was auch immer, und so dieser typische, ich möchte Schaden austeilen, dann kann ich total nachvollziehen, dass derjenige vielleicht die Waffe, die besser zum Charakter passt, erstmal liegen lässt, wenn auch die andere ein bisschen mehr Schaden macht. Ich kann es verstehen in dem Sinne. Der Wel Elf mit dem Zweihänder, den fühle ich auch nicht ganz. Aber ich würde mich mit dem Spieler connecten, um dann zu sagen, hey, woran liegt das eigentlich? Möchtest du wirklich einfach den meisten Schaden machen? Okay, dann lass uns darüber reden. Weshalb stört auch mich das? Weil es nicht mehr zum Charakter passt, oder weil ich meine Monster plötzlich größer machen muss oder meine Gegner besser gesagt. Also auch, warum stört mich das? Und kriegen wir das vielleicht hin, dass, wenn es jetzt um die Werte geht, aber auch um eine charakterpassende Waffe zu sagen, du kannst den krassen Zweihänder vielleicht bei einem Schmied eintauschen gegen einen besonderen Schleifstein, der deinem passenden Dolch nochmal den Schliff verleiht, um auf ähnliche Werte zu kommen. Vielleicht, dass es trotzdem zum Charakter passt. Also ich weiß nicht, ob das in DSA gibt, aber dann könnte man das beides miteinander kombinieren.
Kann der Meister ihn ja entscheiden, alles.
Genau.
Also, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, schöne
Aber ich
Punkte.
würde halt nicht einem gerade frischeren Spielern bessere Waffen verwehren, nur weil die vielleicht nicht so gut zum Charakter passen, weil das gegebenenfalls auch so ein Gefühl von, ich bin wirksam in der Welt, schmälern könnte.
Ich finde, was du hast eine Sache gesagt, du würdest dann halt überlegen, warum es dich stört. Also, wenn du der SL jetzt wahrscheinlich wärst oder die Meisterin, da liegt für mich auch so ein bisschen der Hund begraben, weil es sind ja hier verschiedene Bedürfnisse, die so gegeneinander stehen und die für sich genommen wahrscheinlich in Ordnung sind. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, mit dem Spieler zu sprechen, was er denn eigentlich möchte. Weil es kann sein, dass das, also, wenn man so einen metzelnden Superhelden spielen will, dann kann man ja auch sagen, okay, lass uns ein System spielen, wie Dungeon Crawl Classics, wo es halt wirklich darum geht, dass alles irgendwelche Kampfmaschinen mit unfassbar vielen Waffen sind. Das könnte man machen oder eben andere Charakter empfehlen. Also es gibt ja bei DSA Krieger oder es gibt bei D&D ja auch Barbaren, wo du sagst, hey, dann spiel keinen Schamanen, ja, sondern spiel halt einen Krieger direkt. Und das würde ich halt machen, sodass man so ein bisschen indirekt schaut, was kann man verändern, dass so das eigentliche Bedürfnis passt. Und als letztes finde ich, ihr hattet gesagt, dass man diese starken Waffen auch so ein bisschen so einen, ja, irgendeinen negativen Aspekt verpassen könnte, jetzt Verfügbarkeit oder Gewicht, hatte ich gesagt. Umgekehrt, finde ich, kann man auch kleinen Waffen so ein bisschen mehr Goodies und Boni andichten, weil mit so einem Messer kannst du ja zum Beispiel auch so, ich sag mal, Attacken machen, so versteckte Attacken oder werfen oder von der Seite oder du kannst dich abrollen und das Messer werfen. Also da würde ich zum Beispiel auch ein bisschen überlegen, der Spieler oder die Spielerin, die so ein Messer führt, was lasse ich dazu, weil sie auch eine kleine Waffe führt, die vielleicht ein bisschen flexibler ist und schneller geführt werden kann, sodass diese Waffen auch interessanter werden, jenseits von den reinen Trefferpunkten. Ich finde, das könnte man sich auch überlegen.
Mir fällt da auch eine Sache ein bei DSA. Du kannst ja auch am Anfang ja gar nicht alles. Also ich meine, du hast ja jetzt gerade beispielsweise den Krieger genannt. Der kann am Anfang, glaube ich, relativ gut schon mit zwei Händen umgehen. Ich habe jetzt die Werte nicht mehr ganz im Kopf, aber manche Sachen schließt das Regelwerk ja von Anfang an erstmal, also es heißt jetzt nicht, es schließt es aus, aber es macht es halt erschwert. Also ich meine, wenn du jetzt mit einer Diebin, mit einem Thulamiden, mit einem Magier und mit einem Zwerg startest, dann und die sagen, boah, die wollen jetzt auf die fettesten Waffen gehen, alle suchen sich einen Zweihänder aus, das kann von denen eigentlich gar keiner. Du kannst dir einen Zweihänder kaufen, aber du kannst halt damit nicht umgehen. Ja, also eine sehr, sehr lange Weile lang nicht. Als Magier sowieso nicht. Ja, du verbleibst ja, sobald du Magie verwendest, das war's dann, ja. Als Zwerg ein Zweihänder, wird komisch, wenn die Waffe doppelt so lange ist wie du, ja, es wird schwierig, ja. Und dann, wie gesagt, geben sie Talentpunkte am Anfang ja gar nicht her. Das heißt, im schlimmsten Fall, oder wenn ich mir das jetzt in meinem Kopf zumindest ausmale, kann jetzt vielleicht, keine Ahnung, Charakter A kann jetzt irgendwie mit Hieb- und Stichwaffen besonders gut umgehen, hat einen guten Startwert. Und wenn er sich jetzt dann da die beste Stichwaffe aussucht, ich meine, wie viel Schaden kann die jetzt schon machen? Also wenn wir jetzt hier wirklich nicht gerade davon reden, alle stürzen sich auf einen Zweihänder.
Ja.
Was sollen sie tun? Also ich meine, sie können eh nicht damit umgehen, ja. Außer du spielst jetzt natürlich mit einer Gruppe von 5 Kriegern. Aber dann wird es ein bisschen merkwürdig.
Ich glaube, man muss halt über das Ziel so reden. Was will man? Also wenn ein Spieler sagt, ich möchte eine Waffe, die ist unbesiegbar, eine Rüstung, die ist unbesiegbar, ich möchte dann, dass kein Monster mir querkommen kann, das kann ja eigentlich auch nicht das Ziel sein. So. Also sollte zumindest nicht, weil das ist. Würde ja mittelfristig auch dem Spieler keinen Spaß mehr machen. Also ich könnte ja auch sonst sagen, ich heuere 20 Leute an, die alles für mich platt machen. Kannst du ja auch. Weißt du? Aber du kannst auch beim Golf den Ball nehmen und einfach ins Loch werfen und das macht keinen Sinn halt. Das kannst du auch machen. Aber so ist es zur Sicht. Das ist halt, ich finde, da muss man miteinander sprechen.
Aber ich finde den einen Punkt, was du vorhin gesagt hast, den fand ich gut, ja, dass jetzt beispielsweise jemand, der einen Dolch hat, auch wenn es jetzt so ein bisschen den Regeln widerspricht, aber wenn du halt gerade irgendwelche Szenen hast, wo die Diebe gehighlightet werden, die können dann, also das hatte ich ja auch schon ein paar Mal zugelassen, wenn die halt irgendwo eindringen, die können auch mal ganz kurz jemanden mit einem Dolch abmeucheln. Habe ich dann halt auch mal zugelassen, einfach damit es zum Ablauf, einfach zum Flow gepasst hat. Das könntest du jetzt mit einem Zweihänder, glaube ich, nicht machen. Einfach mal ganz schnell den Zweihänder ziehen und dann hinterrückst. Das sind dann so Sachen, wo ich sage, das funktioniert mit einem Dolch, wenn du ein Dieb bist. Mit einem Krieger? Mit deinem Zweihänder? Nein.
Oder so in engen Dungeons. Das hast du ja gerade bei den alten DSA-Abenteuer, wo das dann da steht. Dann bitte nehmen Sie die Größe des Raumes den Maßstab. Auch mein Lieblingssatz. Aber trotzdem, es ist ja so, wenn da zwei Leute in einem Raum stehen können oder in einem Gang, wollte ich sagen, und du hast halt einen Zweihänder, müsste man eigentlich auch sagen, ja, auf dem Schlachtfeld mit Hunderten von Goblins kannst du da alles umernten. Aber das verlangt natürlich auch sehr viel Übersicht und räumliche so Immersion halt. Das ist natürlich auch viel für den Meister, finde ich dann. Ne? Dass du immer im Blick hast, welche Waffe hast du, kannst du das überhaupt? Und also sprecht miteinander, Leute, liebe Leute. Das ist ja die Antwort auf alles.
Ich wollte gerade sagen, wären wir nicht als Podcast irgendwann total langweilig, wenn wir bei jeder Fragestellung sagen, redet miteinander, das hilft. Nee. Müssen wir mal irgendwie ein bisschen mehr Feuer da reinbringen?
Ach, ich denke, wenn wir hier so in Ideen durchsprechen und so Hilfsangebote auch eröffnen, dass du es dann verargumentieren kannst, oder ist ja eigentlich auch schon mal Gold wert.
Ja, müssen die Leute uns mal andere Fragen stellen. Schlimmere Fragen.
Ja, Fragen, die man nicht mit Reden lösen kann.
Fragen, die man nicht mit Reden lösen kann, genau.
Oder schreibt uns doch einfach, ob wir überhaupt bisher was Wertvolles in dieser Folge bisher gesagt haben oder ob wir jetzt hier am besten eine Karte machen.
So. Ja, schreibt ihr uns doch mal.
Genau, schreibt uns doch mal, ob ihr es noch weiterhört.
So viel dazu. Also, die Frage Nummer 2 ist sehr DSA-spezifisch und können wir bestimmt mit ein paar Tipps beantworten. Es geht darum, um die Probe mit den 3W20. Und dieser Meister sagt, er findet das problematisch, weil diese Probe nicht jedem von der Hand geht, weil es bremst den Spielfluss. Man wartet, während der Elf zum Beispiel die Planke raufrennt, hinter dem Verfolger her, aber es stört auch die Immersion seiner Meinung nach, denn es ist nervig, alle warten, bis dieser Spieler im Kopf rechnen, dann diese 3W20-Probe mit Abzügen und so weiter ausgerechnet hat. Kann ich schon mal nachvollziehen als Frage? Ich finde die 3W20-Probe, die bremst schon bei DSA. Was würdet ihr da als Tipps geben? Wie könnte man das ändern, verhindern? Was für Alternativen gibt es?
Wenn es jetzt so schnelle Szenen sind, kannst du auch auf den Grundwert einfach würfeln lassen, also Geschicklichkeit, Körperkraft. Wenn es jetzt wirklich irgendwie eine spannende Szene ist, wo du sagst, okay, das will ich halt nicht, ich möchte aber dann trotzdem wissen, was die Würfel sagen. Zu einem anderen muss ich jetzt aber auch sagen, so eine Probe ist jetzt meiner Meinung nach trotzdem relativ schnell ausgewürfelt, weil die Spieler haben es ja irgendwo, die Spielerinnen haben es ja irgendwann mal drauf. Die wissen manchmal auch auswendig, was sie auf diesen oder jenen Wert haben. Und dann geht es schon recht schnell, wie ich finde. Außerdem kannst du ja als Spielleiterin dann ja auch diese Action-Szene, also wenn es jetzt auch trotzdem noch so hektisch ist und das dann eben kurz unterbrochen wird, eben wegen der Würfel, dann kannst du es ja nochmal zusammenfassen. Du kannst die Szene ja nachher nochmal weiterspinnen. Noch einmal von Anfang und dann nochmal das Stück, was jetzt erwürfelt wurde, dann hängen, dazu erzählen, weiter ausführen. Ja, ich frage mich jetzt gerade nur, so von der anderen Seite her, vom anderen Extrem her, wenn du jetzt gerade solche actionlastigen oder wichtigen Momente hast, würdest du dann sagen, okay, dann verzichten wir komplett aufs Würfeln, um den Flow zu erhalten, aber dann ist ja ein ziemlich wichtiger Element vom Rollenspiel ja einfach weg. Also ich meine, das ist ja nachher auch nicht die Lösung.
Kommt mir der Tee schon hoch, was sagst du?
Hab ich schon gesehen, ja.
Ja, machst du mit mir.
Oh, das war schon Blasphemie hier.
Siehst du, jetzt ist der Podcast wieder kontrovers. Eben sind sie alle eingeschlafen, jetzt sehe ich schon die Leute da hier draußen, dass sie aufhören zu würfeln. Ja, okay. Es war ja aber auch nur eine offene Frage.
Das war wirklich nur so als extremes Gegenbeispiel. Was wäre denn, wenn du gerade bei solchen Szenen dann einfach sagst, ja, okay, wir verzichten aufs Würfeln und der Spielleiter entscheidet dann halt quasi so nach dem Ermessen, ja, das traue ich deinem Charakter jetzt quasi so zu, wie ich ihn kenne, oder musst du da echt sagen, so nee, das wird jetzt einfach wirklich gewürfelt, weil das ist halt Rollenspiel.
Also gerade in kritischen Situationen, ich meine, kannst du jemanden unter den Tisch trinken? Ja, nein oder so. Aber so hier, was hier geschildert wird, eine Verfolgungsjagd um Elfen auf der Planke, das klingt für mich nach Showdown oder sonst was. Mhm. Da würde ich das nicht entscheiden, weil es halt, wenn du als Meister sagst, ja, das klappt schon, dann nimmst du ja auch diesen Climax ja auch weg des Würfelerfolgs. Das ist ja auch das Ding.
Also von daher, ja, es gehört halt einfach dazu. Also ich würde da, glaube ich, gerade in solchen Situationen echt einfach nicht davon. Ich meine, aber diese Situation an sich ist doch auch schon spannend. Ja, was sagen denn die Würfel? Ich meine, gerade bei kritischen Situationen haben halt alle dann immer so gebannt auf den Tisch und auf den Würfelwurf geschaut und dann mitgefiebert, dass es der ganzen Situation eigentlich noch zuträglich gewesen ist. Also ganz im Gegenteil, das hat der Situation und den Flow da eigentlich gar keinen Abbruch getan, weil alle Spielerinnen am Tisch so dermaßen von der Situation schon geflasht waren und so mitgefiebert haben und dann wirklich noch geguckt haben, was sagt jetzt der Würfel? Also eigentlich, besser kann es eigentlich gar nicht sein.
Ich finde beides eigentlich schön. Also sowohl das mit dem alle starren gebannt auf den Würfelwurf, das hatten wir in der DSA-Runde auch. Ich weiß die Szene nicht mehr, aber ich weiß noch, dass wir alle da gesessen haben und auf den letzten W20 gewartet haben und er ist gerollt und gerollt und gerollt und alle waren da, oh mein Gott, Daumen drücken, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann oh mein Gott. Also das war fantastisch. Aber ich verstehe auch, wenn das so jetzt nicht diese eine entscheidende Endprobe ist, sondern einfach dieses im Fluss. Ne? Der Elf rennt die Planke hoch, der Nächste muss hinten noch Angreifer abschütteln, dann hat man oben noch jemanden, der gerade eine Rede schwingt, um irgendjemanden zu beeindrucken oder anzustacheln. Und die Nächsten müssen sich verteidigen. Also so alles, was so gleichzeitig passiert. Und es ist alles sehr schnell in der Handlung. Und in einem Film wäre eine ganz, ganz schnelle Kamerafahrt und so. Wenn man eine eingespielte Gruppe hat, kann ich mir auch vorstellen, dass man auch sehr, sehr schnell springt in den Szenen, solange die nicht miteinander verwoben sind. Also dieses, was ich gerade beschrieben habe. Der Elf läuft die Planke hoch und man sagt hier, mach Probe auf Körperbeherrschung. Während du würfelst, springen wir schon zum Nächsten. Du wehrst deine Angreifer ab. Hier, Angriff ist geglückt, du musst parieren. Wir springen zum Nächsten. Ah, ich sehe, der Elf hat es geschafft, die Planke hochzulaufen, weil der einfach nur sagt, jo, hat funktioniert. Super, du kommst oben an. Du hast pariert, nein, hast du nicht. Okay, du bekommst Schaden, zack, zack, der Schaden, jetzt ist der Nächste dran. Also, dass man das auch so ineinander verschmelzen lässt. Dafür müssen aber die Spieler ihre Proben beherrschen. Also die müssen wissen, wie das funktioniert. Die müssen selbst wissen, wann steige ich wieder ein, ohne den nächsten Spielfluss zu unterbrechen. Also das kann man, glaube ich, nicht mit einer ganz frischen Runde machen, sondern einfach mit einer, die es auch gewöhnt ist, miteinander zu spielen und auch diesen schnellen Spielfluss mag. Es mag bestimmt auch nicht jeder, dass das alles so ineinander verwoben ist und irgendwann sagt dann, oh, ich komme nicht mehr mit. Was auch legitim ist, das ist in Ordnung. Aber das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass man es ineinander verschachtelt. Also gar nicht wartet, bis das Ergebnis da ist, sondern schon die nächste Handlung anstößt und dann nur noch auf das Ja oder Nein wartet.
Ja, das sind ja schon schöne Tipps jetzt bei gewesen. Ich möchte das gar nicht wiederholen, weil eigentlich hätte ich die beiden jetzt auch, ich weiß nicht, ob ich sie genannt hätte, aber ich finde, die sind auch schon echt sehr gute Tipps. Ich würde noch sagen, dass bei den Schwafelhelden erlebe ich das öfters, wenn dann zum Beispiel Philipp würfelt, das dauert ja immer seine Zeit, dass ich dann versuche, als Meisterin weiter zu erzählen. Also wenn es zum Beispiel jetzt irgendeine Probe ist, dann kann man ja trotzdem sozusagen das, also Körperbeherrschung der Elf auf der Planke und es geht halt darum, ob er runterfällt oder nicht und dann kann man ja, weißt du, dann soll er würfeln, der Spieler oder die Spielerin und man erzählt weiter und in so im Slow Motion. Also du wackelst auf der Planke hin und her und fällst du um oder fällst du nicht um, da kommt ein Windstoß, die anderen halten die Luft an und dann im letzten Moment und dann kannst du halt so ein bisschen Zeit gewinnen. Das, finde ich, kann man auch noch machen. Also man muss als Meister da vielleicht, ich meine, wir haben ja teilweise diese Verantwortung, da so ein bisschen vor sich hin weiter labern, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Ist eine Möglichkeit. Ja, hängt natürlich auch davon ab, ob man das kann oder möchte, aber ich finde, da kann man das auch mit überbrücken.
So, ja. Das Spielleiterhandwerk.
Das ist Spielleiterhandwerk. Also einfach weiter erzählen, was da passiert, ohne es zu erzählen. Gut, danke für eure Antworten. Schöne, hier habe ich eine Frage, die ist auch schon mal erstmal so interessant, weil die birgt in sich viele Ebenen. Wie bringt man, wahrscheinlich meint die Person sich selbst, also ich, aber gut, wie bringt man seine Spieler dazu, das zu tun, was man als Spielleiter möchte? Ja, gute Frage. Schnauze hauen.
Warte, wir hatten immer so Folgen über Railroading.
Genau.
Hört euch mal die Folgen zu Railroading.
Ja, danke, beantwortet.
Ja. Ja, das ist natürlich eine interessante Frage.
Nee, ich meine, die Frage ergibt sich ja. Ich meine, Rollenspiel ergibt sich ja aus der Natur an sich ja, was du da überhaupt spielen möchtest. Ich meine, du als Spielleiterin erschaffst ja die Situation, du erschaffst ja das, was die sehen, hören, fühlen, riechen und du setzt ja aber auch bewusst Highlights, wo du halt willst, dass die da halt eben hingehen oder dass die mit etwas Bestimmten interagieren oder du schickst denen, oh mein Gott, jetzt mal ganz klassisch, einen Auftraggeber, wenn man das jetzt mal so will, ja, dass die da von jemandem angesprochen werden.
In einem Gasthaus.
In einem Gasthaus. Oh mein Gott, sind wir heute klischeebeladen? Ich fass es nicht. Okay. Oh Gott, ja, der Auftraggeber in einem Gasthaus. Klassisch, sehr schön, ja. Genau, aber ansonsten, wie gesagt, denke ich auch, das löst sich ja dann auch auf über das Meisterhandwerk, ja, mit diesen Highlights setzen. Erzähl denen halt, was sie da sehen. Und das, was dir dann wichtig ist, das gestaltest du ja, glaube ich, sowieso sprachlich eh schon unbewusst ein bisschen wirkungsvoller aus, als jetzt die unwichtigen Details. Du siehst eine Tür und du siehst da auch ein Fenster. Ich suche jetzt aber irgendwie noch eine Falltür. Gibt's aber nicht. Ich habe doch gesagt, da ist eine Tür und ein Fenster. Ja, jetzt mal so ganz überspitzt formuliert, ja, aber.
Also, ich finde, die Frage ist natürlich interessant gestellt. ich vermute mal, es ist ein eher unerfahrener Meister oder Meisterin. Ich würde, also, das Ding ist, im Prinzip möchte ich ja sagen, im besten Fall möchte der Spieler und die Spielerin immer das Gleiche. Das ist ja erstmal das übergelagerte Ziel, warum man am Tisch sitzt. Und wenn man sich das bewusst macht, finde ich, kommt man schon weiter, weil die Spieler wollen ja ein Abenteuer erleben. Die wollen ja was entdecken. Die wollen ja Überraschungen und Geschichten und ihre Geschichten erzählen und so. Natürlich, die Ausprägung ist unterschiedlich, aber das wollen ja alle. Ich setze mich hin und spiele jetzt D&D und dann soll was passieren. So, oder Cthulhu. Und der Meister oder die Meisterin möchte ja auch, dass die Spieler es schaffen und Herausforderungen überstehen und so. Das heißt, man möchte ja eigentlich das Gleiche. Deswegen ist es für mich auch wirklich, wie Daniel sagt, nur eine Handwerksfrage. Also eine Spielerin, die nicht das tut, was der Spielerleiter möchte, möchte ja trotzdem das Gleiche, also nur die Figur macht halt nicht das Richtige. Aber es gibt ja diesen berühmtes Beispiel, oder was heißt berühmtes Beispiel? Wenn ich jetzt möchte, dass die mit dem Goblin mitgehen, der sagt, ey, ich habe meist einen Tipp für euch, hier, kommt mal mit. Und dann lauert da in der Gasse, dann werden die da überfallen. Und die Spieler sagen, nee, machen wir nicht. Damit muss man leben und muss dann sagen, ja, dann sagt der Goblin, na gut, dann nicht. Sagt den anderen Bescheid und nachts werden sie halt einfach im Hotelzimmer überfallen. Also fertig, du musst einfach das abändern. Und du musst schon, meiner Meinung nach, entscheiden, was passieren muss. Und das musst du forcieren, aber halt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Das ist so schon meine Meinung. Also wenn jetzt die Prinzessin Flogelbatz irgendwie ermordet werden muss, dann passiert das so oder so. Aber halt vielleicht nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Das wäre mein Tipp.
Genau, wie lautet denn die Frage jetzt genau? Was mache ich, wenn die Spieler nicht nichts tun,
na, wie oder bringt man seine Spieler dazu, das zu tun, was man als Spielleiter möchte?
Was du als Spielleiter möchtest.
Ich frage mich ja auch, was möchte denn der Spielleiter? Das wäre natürlich gut, wenn das hier aufstehen würde.
Genau, das wäre jetzt vielleicht interessant gewesen, weil die Frage ist halt so an sich relativ offen. Weiß nicht, Josie, hast du da was?
Ganz ehrlich, diese Frage, damals, als ich meine Präsenzrunde geleitet habe, also die Kampagne, hätte exakt in dieser Formulierung von mir kommen können. Und deshalb dachte ich gerade so, warte mal, ach nee, das ist ja eine aktuelle Frage. Das finde ich sehr interessant, weil ich habe die damals an einen YouTuber gestellt, weil der auch so kleine Videos gemacht hat. Und der hat darüber das wundervolle Video gemacht, den Spielern die Karotte vor die Nase halten. Und da ging es genau darum. Und einen Tipp, den ich mir daraus mitgenommen habe, Daniel, du hast das auch schon erwähnt, aber mit so einer, ja, das ist ja selbstverständlich, dass man das macht, dass man Dinge näher beschreibt, mehr beschreibt, die wichtig sind für das, was man selbst erreichen möchte. Und damit meine ich nicht, ich möchte gerne 7 Tage wundervollen Spielspaß in der Kampagne haben, sondern, also ich verstehe die Frage so dieses, wie bringe ich meine Spieler dazu, jetzt auch wirklich in das Gasthaus zu gehen und nicht weiterzureiten? Oder wie bringe ich meine Spieler dazu, das alte Herrenhaus zu untersuchen, weil es darin spuken soll und nicht die Einkäufe auf dem Markt zu tätigen und die Äpfel für die Bauersfrau zu suchen? Und dann darf ich halt keine Sidequests eröffnen oder weniger zumindest oder nur welche, die dann auch jemand zum Herrenhaus bringen, um in dem Beispiel zu bleiben. Oder ich muss das nochmal mehr betonen, nochmal vielleicht irgendwelche Geschichten mit einwerfen lassen, sodass ich merke, okay, die Spieler springen irgendwie drauf an. Und sei es nur, dass sie sich darüber unterhalten, dann kann man darauf aufbauen. Und vielleicht als Tipp, dass man gegebenenfalls, wenn man merkt, okay, gerade der Plot wird gar nicht irgendwie angenommen, entweder halt mal gucken, okay, vielleicht ist das auch einfach nichts für die Spielerschaft, das kann ja auch sein, oder den Charakterhintergrund ein bisschen einbinden. So dieses, okay, ich habe gehört, da soll es spuken und, keine Ahnung, lieber Spieler, du wolltest doch schon immer mit dem Geist deines verstorbenen Großvaters in Kontakt treten, irgendwie sowas. Also irgendwie einen Charakter richtig mit einbinden, dass wenigstens einer so eine krasse Motivation entwickelt, etwas zu tun. Oder halt einfach Dinge highlighten.
Ja, oder gib denen halt einen NPC mit, der die so ein bisschen vielleicht begleitet, ein bisschen führt, ein bisschen Vorschläge irgendwie macht. Es muss ja kein super starker NPC sein. Es reicht ja, wenn es irgendwie, was weiß ich, irgendwie der Händler gerade ist, dessen Karawane sie irgendwie begleiten und der dann vielleicht ein paar Hinweise gibt oder. Also wenn du merkst, dass sich da deine Gruppe irgendwie schwer damit tut, deinen Hinweisen zu folgen, dann gib ihm doch im Prinzip so eine Art von Mentorenfigur vielleicht mit. Einen Begleiter fürs Abenteuer. So in die Richtung.
Ja. Also da muss ich ja die viel zitierte Session Zero jetzt auch mal bemühen. Ich finde, es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Rollenspiel und man kann halt mit dem SpielerInnen ja auch vorher sprechen. Was motiviert deine Figur oder was wollt ihr, dass sie motiviert? Ich zum Beispiel bin als Spielleiter und als Meister und Dungeon Master und was auch immer, welche Inkarnation man jetzt an den Tag legt. Ich möchte SpielerInnen haben, die sagen, ich will ein Abenteuer erleben. Das bedeutet, und das ist nicht, weil ich das entscheide, sondern es ist meine Art zu leiten. Ich kann auch nicht anders leiten. Wenn ich jetzt sage, okay, ihr seid zusammen auf einem Pfad und dann seht ihr eine Karawane, die ist abgeschlachtet und Spuren von Goblins führen in den alten Tempel, dann erwarte ich, dass die irgendwas tun. Jetzt nicht sagen, ja, wir töten die Goblins, aber oh, das müssen wir mal gucken, da vielleicht lebt da noch einer. Oder, ah, die Goblins haben die Schätze, die wollen wir haben. Ganz egal, aber das muss reichen, dass die Spieler mir sagen, warum sie, dass sie ja. Das als Hook reicht das. Aber das ist natürlich auch was, wo ich sage, das sind die Gruppen, die ich mir halt suche und die SpielerInnen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, ich möchte wirklich eine andere Motivation und ich möchte mehr irgendwie aus meinem Charakter raus eine Motivation haben oder freies Spiel. Ja, ich möchte einfach die Stadt entdecken und gucken, was passiert. Und selbst wenn du mir sagst, hey, da hinten wurde eine Bank überfallen, sage ich, ist mir egal, ich gehe in die Taverne. Das ist ja weder richtig noch falsch, sondern ich würde mich halt vorher darüber einigen. Weil es gibt viele alte DSA-Abenteuer, da steht das vorne drin. Da hat Uli Kieser geschrieben, ja, und wenn die Helden jetzt kein Interesse haben, dann sind es halt keine Helden, dann endet hier das Abenteuer. Das steht da so drin, weil er das halt auch damals gesagt hat, ja, was soll ich jetzt... Ich habe jetzt hier dieses Abenteuer vorbereitet. Wenn jetzt eure Spieler sagen, das interessiert uns nicht, dann gibt es doch kein Abenteuer. So. Deswegen würde ich einfach drüber sprechen, auch mit den Spielern. Wenn ihr merkt, irgendwie ist die ganze Zeit, macht die ganze Zeit was anderes, würde ich auch direkt einfach fragen und sagen, hey, woran liegt das? Findest du die Story blöd? Oder findest du es interessanter, was anderes zu machen? Vielleicht kann man das verbinden? Oder interessiert dich die Story nicht? Oder was auch immer. Also ja, das wäre so mein Senf. Würde mich mal interessieren, ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat, aber egal, da draußen, wenn ihr uns hört, vielleicht mal ein Beispiel. Was war die Situation? Was wolltet ihr machen? Was ist stattdessen passiert?
Ich finde es auch sehr spannend, weil es sind ja zwei große Ebenen, die wir gerade so aufgedeckt haben mit der Frage. So, das eine ist der generelle Spielstil, also was machen die Spieler, was der Spielleiter vielleicht nicht möchte im Spielstil. Sowas wie, ich morde mich hier komplett durch. Und dann diese einzelnen Szenen, also wie bringe ich meine Spieler dazu, jetzt wirklich zu der Karawane zu gehen? Wie muss ich die beschreiben? Oder ich darf nicht zu viele Schauplätze aufmachen vielleicht, also diese einzelnen Szenen einfach. Ich fände es auch sehr spannend, also ich fände es gut, wenn sich der oder diejenige meldet und nochmal näher beschreibt.
Ja, es gibt ja auch, wir sind ja der Meistergespräche-Podcast und wir reden hier über das Meisterhandwerk. Es gibt aber auch, man kann auch ein guter oder schlechter Spieler sein, nur mal dazu gesagt. Und deswegen, es schadet auch nicht, wenn man vielleicht dem Meister oder der Meisterin oder was auch immer ein bisschen hilft, wenn man merkt, oh, der braucht vielleicht ein bisschen Unterstützung, dass der Hook einsinkt. Weil es geht ja nicht nur darum, dass man da sitzt und sagt, hey, entertain mich, du Arschloch, so, sondern dass man dann halt auch sagt, okay, das zum Beispiel Greifax macht das immer sehr schön bei den Schwafelhelden. Der ist immer hochmotiviert, alles mitzumachen, weil er dann einfach auf sich bezieht. Ja, da wollte er schon immer mal hin. Oder die verdammten Schlangenmenschen oder so. Und das kann man ja auch machen. Also ich finde, da gehört auch immer zwei dazu oder mehr, dass man vielleicht sagt, komm, also unterstützt eure Meister ruhig mal, wenn sie ein bisschen straucheln. So geht auch. Aber das ist eine gute Frage für die Community, finde ich, weil die so breit gestellt ist. Also ihr da draußen ist nicht nur die Person, die das hier eingeschickt hat, sondern hattet ihr solche Situationen schon mal, wo partout ihr was wolltet von den SpielerInnen, es hat nicht geklappt, wie habt ihr es gelöst, habt ihr drüber gesprochen, habt ihr es abgeändert oder was war das Problem? Könnt ihr ja vielleicht mal ein paar Beispiele nennen. Hier ist ein Beispiel, das so ähnlich ist, das erinnert mich ein bisschen an das Finale von Der Streuner soll sterben, wo ja auch, ja gut, Spoiler Alert, aber auch was passiert ist, was so ein bisschen überraschend war. Und zwar hat hier irgendjemand, es geht um ein Alien-RPG, Daniel, das wird für dich natürlich interessant.
Oho!
Was tun, wenn meine SpielerInnen den fiesen Xenomorph-Hybrid, also das ist eine große Alienrasse, durch Würfelglück mit einer Werkzeugtasche killen? Und die Frage, die ich daraus lese, erstmal schöne Grüße an den Meister Atarius da draußen. Ja, ich war dabei. Es war sehr schön. Ich glaube, hier geht es halt erstmal die Frage, so wie ich sie lese, geht es halt darum, was ist, wenn man was vorbereitet? Einen großen Gegner, ein Showdown, eine Falle oder irgendwas? Durch Würfelglück wird das ausgehebelt. Lässt man das so stehen, fatscht man und sagt, er steht aber wieder auf oder so. Oder muss man dann einfach sagen, Leute, wisst ihr was? Das, ja, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Da lachen wir jetzt einmal alle drüber. Ihr habt den Endgegner gekillt. Ist gut. Was würdet ihr sagen? Ich kann jetzt schon nachvollziehen.
Ganz ehrlich, wenn der Endgegner... Also ich kenne das Alien-RPG nicht, ich kenne auch die Szene nicht, die da stattgefunden hat. Vielleicht könnt ihr mich da einmal aufklären. Aber wenn der Endgegner so designt ist, dass ein einzelner Würfelwurf ihn umhauen kann, ja, dann ist es halt so. Meine Güte, was muss da für Krasses passiert sein? Es gibt Situationen im Leben, die einfach unfassbar krass sind und das gehört dann wohl dazu. Wenn das nicht passieren soll, darf der Gegner nicht so schwach sein. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber wie gesagt, ich kenne das Pen and Paper auch nicht. Vielleicht ist das regeltechnisch einfach nicht anders anwendbar. Ja. In dem Moment Spotlight auf den Helden. Er kann selbst beschreiben, was passiert. Oh mein Gott. Und danach schickt man den Zwillingsbruder vom Boss rein und der Kampf beginnt von neuem.
Es war nur das Baby vom Boss und dann kommt Mama Alien rein.
Ganz genau. Und oh mein Gott, ihr habt mein Kind gekillt. Und dann geht's richtig
genau. Ab. Ja, ich kann dir nur zustimmen. Also wir hatten ja beim Fatschen schon drüber gesprochen. Ich würde, wenn man einen Würfelwurf erlaubt, nur dann, wenn man auch bereit ist, beide Ergebnisse zu akzeptieren, so als Grundregel, sonst müsst ihr halt von vorher das overrulen. Ich finde, man kann sich überlegen als Meister, was ist mein Ziel mit dieser Szene? Und wenn man zum Beispiel die Gefährlichkeit von diesem Alien in dem Fall darstellen will, dann muss man halt sagen, okay, wie erreiche ich das, auch wenn es tot ist? Und dann sagt man, okay, jetzt siehst du erst das Ausmaß. Das war hier das Hive von dem Alien und überall liegen tote Marines aufgefressen und so, dass man trotzdem den Schrecken halt indirekt darstellt. Das würde ich halt so machen. Oder eben den Showdown verschiebt. Das habe ich bei Steuer soll sterben auch gemacht. Der Showdown war nicht der Kampf mit dem NPC dann, sondern die Flucht. Es geht halt nicht anders. Ich glaube, man muss das schon akzeptieren. Was auf keinen Fall machen würde, ist den irgendwie stärker machen oder dass der wieder aufsteht oder er lebt doch noch, weil das merken die Spieler meiner Meinung nach, wenn man dann so richtig faked, weil man das nicht möchte. Also da war es eigentlich ein Treffer und man sagt, ja, war doch kein Treffer, so, weil das habe ich auch schon am Spieltisch erlebt. Das ist No-Go, da verliert man seine Autorität.
Ja, also, ich hatte ja auch so, ja. Ich hatte ja auch so eine ähnliche Szene bei der Borborad-Kampagne, die hatte ich ja hier schon ein paar Mal erwähnt, als halt eine von den Spielerinnen mit einem Glückswürfelwurf einfach meine Antagonistin mit einem Kinnhaken ausgeschaltet hatte. Und ja. Ich habe natürlich vorher in der Situation, ich habe vorher gedacht, okay, lasse ich es jetzt zu, dass sie so, sich so ein bisschen aus diesem Griff, also die Spielerin, ob sie aus diesem Griff der Antagonistin herauskommt. Ich so, ja, ich lasse es mal zu, ja. Und dann hat die Spielerin gefragt, kann ich versuchen, sie K.O. zu schlagen? Als Magierin, Nahkampf. Und ich so, weißt du was, wenn du eine Eins würfelst, was hat sie gemacht? Sie hat eine Eins gewürfelt und ich bin hinter dem Spielleiter schon erstmal zusammengebrochen, innerlich, hab aber echt versucht, die Fassung zu wahren, nach außen hin, und war aber voll am Schwitzen.
Ja.
Aber ich würde da echt sagen, wenn sowas passiert, ja, hey, dann gönnst denen doch. Ja, ich glaube, das ist dann einfach so ein Überraschungserfolg, ja, wenn das dann, ich meine, das ist jetzt nicht in dem Sinn eine Schwäche in dem Abenteuer, was du dir ausgedacht hast, oder wenn es das Regelwerk halt da wirklich einmal hergibt und dann da einfach so ein total überraschender Moment dabei herauskommt, hey, ist doch super. Darüber wird man ewig reden hinterher. Das ist cool.
So wie du jetzt noch.
Ja.
Und der Tarius da draußen, ja, der immer noch leidet wegen seinem Xenomorph.
Ja, der Arme. Oh. Ja. Ganz liebe Grüße.
Nee, ich würde das auch so stehen lassen. Und ich finde, man kann auch mal aus seiner Rolle die vierte Wand durchbrechen und sagen, Leute, wollt ihr mich verarschen? Scheiße. So. Also es ist auch schön, wenn man als Meister mal so ein bisschen sagt, ey, jetzt, was, ja, und jetzt, ja, super. Ist schön, weil dadurch macht man sich menschlicher. Und man gibt auch den Spielern das Gefühl, sowas kann tatsächlich passieren. Ist ja auch toll, dass man wirklich dann, ich meine, was für Räume man öffnet. Weil wenn die SpielerInnen denken würden, okay, das ist der Big Boss, was auch immer, da kann jetzt sowieso nur das passieren, was Sinn macht. Ich meine, das ist ja gar kein Gut, das will man ja gar nicht, dass die Spieler das denken. Dass man, die sollen ja ruhig Risiken eingehen und haarsträubende Aktionen machen, weil die gehen ja meistens schief. Deswegen ist es ja eigentlich gut, dass sie denken, dass sowas klappt. Ich finde das auch okay. Ja, finde ich gut.
Das sind dann
aber quasi. Ja, bitte?
Das sind dann quasi rollenspieltechnische One-Hit-Wonder.
Gut, ja, das waren schon unsere vier Fragen für den Kummerkasten für heute. Kurz und bündig. Ja, ihr Lieben, das waren unsere vier Fragen, die wir ja versuchen im Kummerkasten zu beantworten. Vielen Dank an euch da draußen. Es waren Fragen, die teilweise schon lange hier bei uns in den alten Archiven rumlungerten, was auch dazu führte, dass ich keine Ahnung mehr habe, wer sie gestellt hatte. Aber danke an euch da draußen, wenn ihr uns überhaupt noch hört. Aber damit will ich sagen, schickt uns bitte gerne auch außerhalb unserer Aufrufe immer wieder Fragen. Die nehmen wir dann auf. Und wenn ihr was dazu zu sagen habt, zu dem, was wir gesagt haben, einverstanden seid, nicht einverstanden seid oder Beispiele habt, hatte ich ja schon gefragt, dann bitte schreibt uns doch, wir greifen das gerne auf. Das war der Kummerkasten für dieses Jahr und dann geht's, ja?
Hat gesagt, das war der Kummerkasten für dieses Jahr?
Ja, wir machen jedes Jahr einen.
Oh, okay. Ja, dann bis zum nächsten Jahr.
Dachte ich. Jetzt muss ich das schon wieder rausschneiden. Okay. Das war der Kummerkasten. Vielleicht kommt ja noch einer dieses Jahr. Mal sehen. Wissen es nicht. Also, in diesem Sinne, ich verbleibe als Meister Henny und sage danke fürs Zuhören und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss, mach's gut. Josi, du jetzt.
Möge das Würfelglück euch hold sein.
Fexe Segen auf eure Würfelbecher und auf eure Fluchtwege. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ihr Lieben, das war Meistergespräche Folge Nummer 60 bereits. Ach, wunderbar. Wir haben die 50. gar nicht mit einem Jubiläum gefeiert, aber das beste Feiern und Zelebrieren dieser Podcast der Meistergespräche ist ja einfach weiterzumachen und von euch das positive Feedback zu bekommen. Also danke dafür. An dieser Stelle einmal kurz ein Tipp für euch, ein kleiner Shoutout an einen anderen relativ jungen DSA-Podcast, nämlich den DSA-Kultur-Podcast. Ihr Jungs da draußen, wenn ihr das hier hört, ja, ein Shoutout an euch und für alle da draußen, die DSA interessiert sind, als langjährige Spieler oder Neuanfänger oder irgendwas dazwischen. Der DSA-Kultur-Podcast beschäftigt sich mit den DSA, ja, wir glauben es, Kulturen. Also zum Beispiel Folgen über Thorwall, über das Mittelreich, über Almada, über die Zwerge und so weiter. Und gibt Spieltipps und Hinweise, wie man die Figur darstellen kann und warum sie so sich darstellen lassen sollten. Nämlich, was sie bewegt, was sie motiviert, wie sie zu anderen Kulturen stehen und so weiter und so weiter. Also es ist ein ganz, ganz toller Podcast. Die machen das auch sehr sympathisch. Die beiden Jungs findet ihr auf allen gängigen Podcast-Hostern und wie auch immer. Könnt es auch einfach googeln. DSA Kultur Ausrufezeichen Podcast. Ja, da ist irgendwo ein Ausrufezeichen noch mittendrin. Aber gut. So viel zu einem Shoutout, einem unserer seltenen Shoutouts und danke fürs Zuhören, danke fürs Mitfiebern und ja, wir hatten es ja in den Meistergesprächen schon gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen, weitere Kummerkasten-Ideen habt, immer her damit, wir nehmen das auf, so gut wir können und ansonsten, apropos aufnehmen, nächste Woche geht es dann weiter mit den Schwafelhelden, die Verschwörung von Gareth, Teil 5. Bis dahin verbleibe ich dankbar im Namen von Josi und Daniel und natürlich den Schwafelhelden und natürlich auch dafür, dass ihr hier zuhört als euer ewiger Geschichtenerzähler, Weltenspinner und weiser Meister, Meister Henny. Bleibt gesund und rollt die Würfel.